4.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und einen wunderschönen Wochenbeginn. Hier sind mal wieder wir im Kampf für das Gute, Schöne, Wahre und Gerechte. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt die kundige Waldexpertin
Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin, Mensch.
Und Waldbesucherin, du warst am Wochenende mit einer großen Gruppe in den Bäumen. Wie war's?
Ja, also in den Bäumen nicht direkt, aber unter den Bäumen. Und es war großartig. Wir hatten ein Ehepaar auch dabei und der Mann war am Anfang ziemlich müde, weil der hatte eine Nachtschicht gehabt und sagte dann nach 4 Stunden, er wäre richtig erfrischt. Und das ist so dieses ins Fließen wiederkommen im Wald. Das war so schön zu sehen, also wie sich die Gesichter auch immer mehr entspannten und glücklicher wurden. Das war ganz großartig. Susanne, eine alte Podcast-Hörerin von uns, ich habe so eine Meditation gemacht, da ging es unter anderem auch um die Wahrnehmung in den Füßen. Und die hat immer so schon sehr lange Probleme in den Füßen und dementsprechend mag sie da immer eigentlich gar nicht hingucken, hat das aber überwunden und hatte auch richtig, also es ging ihr richtig gut und es war richtig gut auch. Also
das hat mich, Fußtrauma geheilt.
Ja, so nicht. Also das ist natürlich weiter bestehend, aber überhaupt die Verbindung da mal wieder aufzunehmen, das war, glaube ich, schon ganz prima und ich habe auch wirklich sehr schöne Kommentare erhalten, auch eine schöne Anregung, ob ich auch mal etwas mehr so Botanik machen könnte, also über die Waldbewohner. Ich habe mir das mal überlegt, also das könnte vielleicht auch mal ein Thema sein, dann würde ich vielleicht nicht ganz so lange, aber dafür dann eher so einen Wohlleben-Spaziergang oder sowas machen, also Peter Wohlleben, der Förster.
Ja, und ich hatte einen ruhigen Samstagnachmittag, weil du netterweise unterwegs warst. Und ich habe mich tatsächlich entgegen meiner sonstigen Neigung mal so kurz mit dem Wendler beschäftigt.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt.
Ein Begriff bislang gewesen? Also ich wusste, dass dieser Mensch existiert, aber in einem kompletten Paralleluniversum. Also in meiner Welt kam er nicht vor.
Nee, ich kriege ihn auch immer nur so am Rande mit bei RTL. Ich weiß auch gar nicht genau, was der für Musik macht.
Naja, ich würde mal im besten Sinne sagen, so Schlager, ne? Mhm. Also ich sag mal so, in unserer Jugend wäre das vielleicht Toni Marshall gewesen oder sowas. Die Vorstellung, dass der erstens einen fetten Deal mit einer Supermarktkette sausen lässt und dann noch seine Juryposition bei RTL, um rüber zu machen zu den Aluhüten, hast du das verstanden?
Nee, ich habe das nicht verstanden, aber ich mag das gar nicht laut sagen.
Doch.
Doch.
Bitte.
Ich frage mich manchmal, ob bestimmte Drogen dazu führen, dass jemand einen Verfolgungswahn entwickelt. Also ich weiß, das gibt es zum Beispiel bei Cannabis, ja, dass es eine Cannabis-Psychose gibt, wenn jemand das zu sehr nutzt, also beziehungsweise zu viel Cannabis konsumiert. Und
dieser Weg wird leichter sein.
Ja, und ich weiß immer nicht, ich weiß nur, ich habe gelesen über den, dass er sich mit Attila Hildmann irgendwie verbrüdert hat.
Und ja, und da geht's doch schon los.
Und da geht's schon los und der gute Attila hatte ja auch ein paar kleine News wieder in der Zeitung, ne? Und hat ja letztendlich auch Werbeeinnahmen sausen lassen.
Die Frage ist, verdienst du auf der anderen Seite, also auf der dunklen Seite, vielleicht genauso viel Geld? Weil was mir auffällt, wer immer da ein Buch schreibt, auch von den ehemaligen Kollegen, wer da so abgedriftet ist aus dem Journalismus, die kommen alle irgendwie in die Bestsellerliste mit ihren klassischen Titeln, so Deutschland am Ende und Deutschland bergab und so Kram.
Ja, da wärst du ja wieder dabei, was wir jetzt, glaube ich, neulich auch schon mal hatten, diese Negativ-News, die sind halt, wir sind irgendwie so geschult und geprimed, negative Nachrichten mehr wahrzunehmen oder stärker wahrzunehmen als positive Nachrichten.
Ja, ja, schon
und vielleicht liegt es daran.
Ja, aber mich wundert ja Folgendes. Du wirst ja nicht Schlagersänger und springst da bei RTL und sonst wie auf den Bühnen rum, weil du unbedingt in Armut leben willst. Das heißt, Geld ist natürlich ein Argument.
Ja.
Und wenn du auf der einen Seite einen fetten Werbevertrag und dann noch die Werbefläche RTL verlässt,
ja,
dann bedeutet das ja erstmal, du verzichtest auf Geld. Kaufland war es, glaube ich, die haben ihn sofort rausgeschmissen als Werbetestimonial. Mhm. Da gehen dir einfach mal, ich vermute, Summen in irgendwie sechsstelliger Größenordnung flöten.
Naja, aber wenn du in so
einem, kriegst du das wieder?
Wenn du jetzt auf so einem Kampfeszug bist oder sowas, ja, also ja. Dich in so einem Krieg befindest, weil du annimmst, dass da, weiß ich nicht, unterirdische Labors sind oder dass die Regierung uns manipuliert oder sowas. Naja, dann gehören die ja auch zur anderen Seite.
Ja, ja, völlig klar. Nur die Frage ist, verzichtest du freiwillig auf Einnahmen, auf richtiges Geld oder holst du dir das auf der anderen Seite wieder? Also ist dieses Rübermachen, ich meine, Attila Hildmann sagt ja auch, was weiß ich, keiner geht mehr in sein Restaurant, keiner kauft mehr seine Kochbücher. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
Ich denke immer, wenn du so ein, denkst, du bist richtig in deiner Haltung und in deiner Meinung, ja, dann kämpfst du ja fürs Wahre und Richtige.
Und würdest dafür und sogar auf deinen Maserati verzichten.
Womöglich, ja. Also ich meine, was hat Menschen, die etwas umgestürzt haben, bewegt haben, was bewegt die, das überhaupt zu tun?
Ja, okay.
Nein, ich weiß, das sind keine Aluhüte, aber ein Aluhut denkt vielleicht auch so.
Ja, das mag sein. Also ich verstehe es aus verschiedenen Gründen nicht. Die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist, hat das eine Wirkung?
Ja.
Also der hat ja Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Fans und Followern und Käufern und Anhängern. Kommen die jetzt ins Grübeln und sagen, ja Mann, wenn der Wendler das findet, dann...
Na, ich denke eher teils, teils, oder?
Oder sagen die Leute, jetzt ist er abgedreht. Also ich weiß nicht, wie viel Signalwirkung das hat.
Ich habe nur irgendwie mitgekriegt, dass er ja wohl, glaube ich, bei Instagram auch was gepostet hat und dass es da aber auch erschütterte Meinungen dazu gab. Also das ist jetzt nicht so,
gut, klar.
Dass seine Follower alle sagen, wow, das ist klasse, was der sagt.
Na gut, die entscheidende Frage ist, wie viele wandern mit rüber zu Telegram, und wir werden das beobachten und die Fragezeichen bleiben erstmal.
Ja, ich habe auch keine Lust mehr, über den zu reden.
Ich
möchte mal was Positives sagen, und zwar Babylon Berlin. Die dritte Staffel kann man endlich sehen, auch in der Mediathek von der ARD. Und das hat mich doch total gefreut, zumal ich dann darüber auch noch gelesen habe, dass diese Serie stilbildend ist. Also die wird inzwischen, glaube ich, an 140 Länder verkauft worden. Mhm. Tom Ford ließ zu seiner Frühjahrsmodenschau 2019 auf der Fashion Week in New York, die er da eröffnet hat, den Titelsong laufen, also Ach. Zu Asche, zu Staub.
Ja, der auch wirklich toll ist.
Genau, und ja, hat auch in seiner Kollektion die 20er Jahre nochmal aufleben lassen mit Turbanen und Mänteln und Marabu-Federn und so. Das finde ich einfach großartig. Außerdem hat Stephen King gesagt, dass beim Lockdown er sich mit Babylon Berlin diese Zeit überstanden hätte, ja. Und ein großer Fan zum Beispiel ist Leonardo DiCaprio, und ich freue mich auch, die dritte Staffel endlich zu sehen, weil ich das einfach auch schon von der ganzen Ausstattung so großartig finde.
Die Ausstattung ist super cool, aber jetzt mal ehrlich, hättest du gerne in dieser Zeit gelebt, 20er Jahre, Golden Twenties in Berlin?
Ja. Ganz klares Ja, aber da ist immer die Frage, auf welcher Seite, weil man muss in den 20er Jahren wirklich unterscheiden zur Bohème, die Geld hat, die sich vergnügt, die tanzen geht, die Opium raucht, die weiß ich nicht. Gleichzeitig hast du in den Hinterhöfen,
so ist es nämlich,
die Armen, die ihre Jobs verlieren, die kein Geld haben, die sich mit Masern anstecken. Und das ist einfach auch eine sehr gefährliche Zeit. Das weiß man ja inzwischen, weil rechtsextremes Gedankengut dann auch in solchen Zeiten ganz gut gedeihen kann, ja.
Siehst du Parallelen zu heute?
So leichte schon, ja.
Es ist so einladend, ne?
Weil es ist total einladend,
so erste naheliegende Parallelen. Also ich hätte auch gerne gelebt, aber wie gesagt, nur auf der vermögenden
Sonnenseite.
Auf der Sonnenseite. Ja, und dann habe ich ja noch was erlebt, muss ich auch mal positiv vermerken. Ich war ja zum Abstrichtest.
Ja.
Weil, das habe ich noch gar nicht verraten, ich in der kommenden Woche ein paar Tage mit einem sehr nahen Menschen etwas weiter weg fahre, weil es um eine dramatische Geschichte geht. Da liegt jemand im Sterben und der muss nochmal besucht werden und ich assistiere praktisch. Mal gucken, wie wir das mit dem Podcast hinkriegen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, weil Verreisen gerade ja nicht so hoch im Kurs ist.
Eigentlich gar nicht.
Mache ich mal einen Test, damit ich so ein Stück Papier in der Hand habe, dass ich zumindest bis dann und dann negativ war. Und es ist schon ganz schön tief, wie die Assistenten da mit ihrem Holzstäbchen in deinen Rachen gehen. Mm. Also dass der Würgereiz ausgelöst wird, ist kein, ich sag mal, kein Nebenprodukt, sondern ein Hauptziel. Und dann schieben die dir das Ding auch noch durch die Nase, wo du denkst, ey, jetzt sind sie aber auch bald im Gehirn. Also auf jeden Fall, und das Positive, muss ich mal sagen, mit welch einer Selbstverständlichkeit und Gelassenheit und Nettigkeit, diese, ja, sind ja im überwiegenden Frauen in dieser Praxis, da ihren Job machen zwischen Menschen, die nun potenziell ja alle Virenträger sind. Mhm. Und da fragte ich dann die relativ junge Dame, die mich verarztete, und die sagte, ja, wir machen halt alle paar Wochen mal einen Test, damit wir selber wissen, was Sache ist.
Ja.
Aber ansonsten gewöhnt man sich da so dran. Ja. Also ich merkte selber, wie ich so flach atmete und irgendwie meine Maske nochmal zurechtzog, als ich da reinkam. Und die springen ja den ganzen Tag darin rum. Ne? Mhm. Das sind genau die Systemrelevanten, die wir meinen. Und zwar nicht nur auf der Intensivstation, sondern auch in den ganz normalen Praxen. Und ja, fand ich auch. Also danke, ganz herzlichen Dank, fand ich bemerkenswert.
Folgst du eigentlich bei Twitter der Berliner Polizei?
Ja, ich verstehe.
Ich liebe ja teilweise diese Twitter-Meldungen und das muss ich jetzt gerade mal fürs letzte Wochenende, muss ich dir mal drei vorlesen. Mhm. Die erste Twitter-Meldung ist: Zum Weitersagen an ihre Freundinnen und Freunde sowie deren Freundinnen und Freunde, die kein Twitter haben. Zum Trend in Berlin wird jetzt Sperrstunde. Ja? So, und dann geht's weiter mit: Zu spät für den Späti-Besuch einer 50-köpfigen Gruppe am Kotti, für eine 20-köpfige Gruppe vor einer Bar in Friedrichshain und für einige weitere Gruppen mit weit mehr als 5 Personen. Mhm. Nicht zu spät für Kontrolle der Covid-Regeln durch unsere Kollegen. Das fand ich auch großartig. Und das Dritte.
Ja, ja, jein.
Naja, doch, die müssen ja das durchsetzen. Wir haben ja jetzt als Neuestes, dass du dich mehr als 5 Leuten nachts nicht auf der Straße bewegen.
Zum ersten Mal Sperrstunde seit Jahrzehnten hat es in Berlin nie gegeben.
Ja, eben.
Aber ich finde eigentlich, man hätte es eine Woche oder zwei früher durchsetzen
können. Ja, das finde ich auch.
Weil, ich meine, gut, Michael Müller, unser Regierender, sagt völlig zu Recht, Berlin ist nicht der einzige Ort, nicht die einzige Großstadt, wo die Zahlen nach oben gehen. Das ist in allen Großstädten letztendlich so.
Ja.
Und dennoch wissen wir von Professor Drosten, dass frühes Reagieren immer noch die beste Vorsorge ist. Und ich fand das alles ein bisschen träge. Es hätte früher sein können. Mhm. Aber gut, hinterher klugscheißen ist, naja.
Ich habe noch eine dritte Meldung der Berliner Polizei. Dinge, die gemäß Infektionsschutzgesetz nicht verboten, aber höchst unanständig sind, Eierwürfe auf unsere Kollegen in Friedrichshain.
Ja,
die armen Polizisten.
Das muss man mal sagen, auf der einen Seite werden halt diese ganzen rechten Chatgruppen und Netzwerke ausgehoben. Das finde ich auch hochgradig eklig, so viel zum Thema Babylon Berlin. Da war es ja auch so, ne, dass die Kräfte der, ich sag mal, die für die innere Sicherheit zuständig waren, also Polizei, aber auch so Militär und so, dass die sich ja abgewendet haben von der Politik. So ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen Staat und seinen, Durchsetzern wäre schon ganz wichtig. Und ich verstehe schon, dass die Polizisten sich irgendwie komisch verheizt fühlen, wenn sie in der Liebigstraße, also hier das letzte besetzte Haus, das war ja am Freitag an der Reihe, ne? Ist ja geräumt worden.
Ja,
und die sind ja richtig mit Luftlandeteams und was weiß ich, über 2000 Beamten aus ganz Deutschland da eingerückt. Und es war offenbar gar nicht so die Schlacht, mit der man gerechnet hatte. Also die Besetzer haben dann wohl offenbar auch eingesehen, dass es keinen großen Sinn macht. Ich verstehe schon auch, dass die Polizei sich da manchmal etwas alleingelassen fühlt, wenn man sie erst dann hinschickt, wenn nichts anderes mehr geht.
Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen
nachdem
ist.
Nachdem man jahrelang da eine doch relativ rechtsfreie Zone hat entstehen lassen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Hausbesetzer. Ich meine, wir kennen das noch aus Hamburger Zeiten, Hafenstraße.
Wir haben ja neulich auch Tonsteine Scherben gehört.
Ja, ja.
Und das ist für mich tatsächlich wirklich Hausbesetzerzeit. Ja. Und ich habe ja mal tatsächlich auch eine Woche in so einem besetzten Haus gewohnt. Weil
hat
ich
man
mich
dich rausgetragen?
Verliebt hat. Nee. Das war in Kiel damals, in den Sophienhöfen. Heute ist da ein Kaufhaus. Ist ein Einkaufszentrum. Früher war da ein besetztes Haus.
Da hast du drin gewohnt?
Ja, da habe ich mal, weil ich mich irgendwie verliebt hatte und ich bin da so durchgedreht, weil permanent, dann flog irgendwelcher Müll raus, dann wurde das Gerücht zu Stein, dann stand angeblich plötzlich eine Wanne im Hof, was aber gar keine Wanne war, also keine Polizei, sondern irgendwas anderes, ein normales Auto oder so, und es gab so einen permanenten Stress. Wir könnten geräumt werden, wir müssen uns verteidigen.
Aber das ist ja auch spannend.
Und ich bin schreiend nach einer Woche wieder zu meinen Eltern gezogen, habe gesagt, bitte, bitte nehmt mich auf, hier in dieser friedlichen Atmosphäre. Also ich war sehr schnell entliebt.
In der Einfamilienhaussiedlung. Aber sag mal, und dann hattest du dich in so einen Revoluzzer verliebt, so eine Che Guevara-Nummer?
Ich, ja, ja, Entschuldigung, doch,
aber das interessiert mich jetzt so ein bisschen.
Ja, also, ja. Zum Hausbesetzer, den fand ich einfach schick. Den hatte ich in.
Sind die wirklich?
Die hatten auch ein Café und ich war öfter mal in diesem Café und da habe ich den dann kennengelernt.
Mhm.
Aber es ist nicht weiter bemerkenswert. Bis find auf diese schon, Erfahrung.
Ich schon. Ich beziehe das als Kompliment auf mich, weil ich ja auch so ein, ich bin ja auch so ein Aufständischer, ne? So ein kleiner, wäre ich
aber
gerne.
Sag mal, findest du das gut, dass jetzt diese Sperrstunde eben auch Kneipen schließt?
Tja.
Es gibt nämlich die Soziologin Tanja Blokland, die hat jetzt gerade der Morgenpost gesagt, die arbeitet hier im Professor Georg Simmel Zentrum für Metropolenforschung, die hat gesagt, Politik unterschätzt, wie wichtig Kneipen für die Gesellschaft sind. Und jetzt kommt es gerade so rüber, als wären Bars und Cafés zum Feiern und nichts Notwendiges.
Naja, sagen wir mal so, bis 23 Uhr ist ja auf.
Also
es ist ja nicht so, dass du die Leute jetzt komplett aussperrst. Gut, da muss man halt ein bisschen schneller trinken und ein bisschen früher nach Hause. Aber ganz ehrlich, in anderen Teilen der Welt ist 23 Uhr das völlig normale Maß, wann der Schalter schließt. Und die entscheidende Frage an die Soziologin lautet ja, sind Bars zwischen 23 und ich weiß nicht was, 7 Uhr morgens lebenswichtig oder reicht es, wenn sie bis dann mit ein bisschen Luft noch dabei, ich sag mal, fast Mitternacht auf sind. Ich finde, das reicht.
Die Kölner machen ja schon ab 22 Uhr Schluss mit dem Alkohol und vor allen Dingen dem Verkauf an berüchtigten Party-Hotspots.
Ja.
Was die aber auch haben, ist diese Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ich bin ja neulich durch Neukölln gefahren, ob das nicht für hier auch wichtig wäre, weil ich sehe doch wirklich auch sehr Viertel, die wirklich sehr bevölkert sind.
Also wo die Bürgersteige
und wo die Leute sehr, sehr dicht sind und weiß ich nicht, die wenigsten eine Maske aufhaben.
Also
und wenn
München
du dir überlegst,
sie's?
Neukölln ist der Hotspot im Moment, ich glaube, der Ort hier in Berlin, der die meisten Infizierten und Neuinfizierten hat, dann wäre doch das Erste, dass ich da mal dafür sorge, dass wir, also dass die Menschen mehr Masken, also weißt du, sich einfach noch mehr schützen.
Ich kann nur unseren guten Professor Drosten zitieren, ich weiß gar nicht, wann habe ich diese Veranstaltung moderiert, vor 3-4 Wochen, als wir alle noch deutlich maskenunbewusster waren, da sagte er, in 6 bis 8 Wochen, also jetzt demnächst, werden wir alle auch in geschlossenen Räumen bei so Konferenzen, trotz 2 Meter Abstand, werden wir alle mit Masken sitzen. Und die Münchner hatten das ja, dass sie auf den engen Plätzen, dass sie da Maskenpflicht hatten. Das haben sie dann, glaube ich, wieder sein gelassen. Weil es ist immer so schwierig, Sachen zu verfügen, die du nicht wirklich hart durchsetzen kannst.
Ja.
Viele appellieren, und ich glaube, das ist der richtige Weg an die Vernunft der Leute, und sagen, pass mal auf, ihr wisst doch jetzt ungefähr, wie es funktioniert mit dem Anstecken und verhaltet euch anständig.
Ja, aber wenn du ein Drittel hast, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Drittel ist, wahrscheinlich weniger, die das alles für Quatsch und baren Unsinn halten.
Ja, schon
ich meine,
klar,
es gab hier am Wochenende auch wieder Demos.
Aber sie sind leiser geworden, oder?
Gegen Corona. Ich krieg da ja immer graue Haare. Ich habe ja schon welche, aber.
Ich finde, die Aufregung hat sich zurechtgelegt. Auch die Medien berichten jetzt nicht mehr über jeden Pups, wenn da 100 Leute irgendwie fahren.
In Stuttgart ist ja inzwischen auch die Infiziertenrate zu hoch. Also wie in einigen deutschen Großstädten.
Und das ist, glaube ich, jetzt erst so ein Anfang. Die entscheidende Frage ist, was ist im Winter, wenn die Leute noch viel mehr in geschlossenen Räumen sind und wenn man dann die Zahlen nicht runter hat? Weil alles das, was wir jetzt haben, ist ja erstmal so eine Art, ja, Versuchen mit einfachen Mitteln.
Ja.
Ja, aber es ist ja noch weit weg vom Lockdown, die Schulen laufen noch. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst dann so richtige Versammlungsverbote, weißt du? Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt schon alle Mittel ausgeschöpft haben.
Ja.
Sondern da kommt noch was.
Corona-Demos,
ja.
Da habe ich mich über einen Artikel geärgert, oder ich möchte hier eigentlich nochmal so ein bisschen Fass aufmachen.
Los.
Da ging es um Esoterik, ja, und wir hatten ja auch schon mal, irgendwer hat schon mal geschrieben, ja, es wäre ein bisschen esoterisch hier. Ich möchte mich da echt mal verwahren, weil Yogakurse und Achtsamkeitsworkshops, die tauchen da nämlich als Worte auch auf, sind nicht esoterisch, sondern die sind wissenschaftlich untersucht, dass Achtsamkeit und Yoga Effekte hat auf den Körper, auf den Geist. Und das finde ich ein bisschen schwierig, das alles so in eine, weißt du, die Astrologin, die dir dann übers Telefon oder Fernsehen, klar, dir irgendwelche Energiereinigungen macht, geschenkt. Aber da dann Yogakurse mit zu vergleichen, das finde ich ein bisschen sehr schwierig.
Ja, aber Schätzelein, da siehst du natürlich auch gleich wieder, wie sich so die Welt sortiert. Ne?
Ja, oder wie sie sich auch mischt. Ne?
Ja, für bestimmte Menschen ist Esoterik und Yoga nach wie vor dasselbe. Aber die schmeißen dann auch, was schmeißen die sonst noch mit in den Topf? Vegetarier sein, Feminismus, Radfahrer. Ja,
das fällt jetzt in diesem Artikel, da geht es schon sehr um Esoterik und wie die entstanden ist und warum das so zunimmt. Also geht es um so einen Boom.
Ja, das ist aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz klein zu reden, weil es gibt tatsächlich zum Beispiel Berührungspunkte zwischen Esoterikern und Rechten. Ne?
Also ja, natürlich. Das ist ja auch der
Boden,
das Thema,
unsere Heimat,
Artikels.
Alles grün, der deutsche Wald und so. Da begegnen sich Ökos und Vaterlandsmenschen auch in den Weltbildern. Ich sage nur die Atamanen. Ne? Wir kennen ja so eine Ecke in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich so alte Berufe so. Sieht alles aus wie aus dem Manufaktumkatalog, der Schreiner und der Kirschner und der Bäcker und alles so wie früher. Mhm. Ne? Mit diesem mittelalterlichen Romantikfimmel, die aber dann komischerweise alle so 8 Orgelpfeifen, knallblonde Kinder haben und schon sehr blaue Augen und so Diversity auch nur für einen Trend halten, den sie nicht mitmachen müssen.
Übrigens muss man die Morgenpost loben.
Unbedingt.
Die hat eine ganz tolle Infografik gemacht. Wir haben ja jetzt eigentlich wieder Herbstferien und du erinnerst dich, wir haben im Sommer sind wir mal so ein Stückchen auf dem Jakobsweg hier durch Berlin gelaufen und dadurch, dass wir ja alle nicht wegfahren können, ist das vielleicht außer Wald natürlich Natur als große Ressource auch, um zu sich zu kommen. Eine zweite schöne Möglichkeit, die haben nämlich eine Infografik über die Pilgerpfade durch Berlin gemacht, also wo man da genau langlaufen muss, kann ich nur sagen, großartig. Ja.
Ja, und das ist doch schon mal ein guter Hinweis für das kommende 7-Tage-Programm. Hast du dir was vorgenommen?
Ich habe mir auf jeden Fall entspannt sein vorgenommen. Mhm. Ich habe eine neue Klientin in der nächsten Woche und ich habe mir vorgenommen, viel draußen zu sein, weil das Wetter auch gerade wieder so schön ist.
Wir werden getrennt sein ein paar Tage.
Wir werden getrennt sein, genau. Und ich werde einen Podcast, ist noch nicht ganz klar mit wem, aber nicht mit dir machen am nächsten Wochenende.
Ja,
was ich
ganz
auch sehr
sein.
Was ich auch sehr, sehr spannend finde. Ja, ich glaube, ach so, wir haben ja noch Schriftsteller. Und ich muss gestehen, ich habe heute nichts für dich rausgesucht zum Vorlesen.
Ja.
Mir ist nur Otto eingefallen, was nicht so ganz stimmt.
Mir
aber
ist Ottfried Preußler
eingefallen.
Ottfried
Preußler, großartig, das kleine Gespenst und die kleine Hexe. Und Petra Oelker ist mir noch eingefallen, weil das eine Hamburgerin ist, die historische Hamburger Romane schreibt, die ganz toll sind.
Und wo wir gerade bei Esoterik sind, ist mir noch Osho eingefallen, den die Älteren noch als Bhagwan kennen, der wahrscheinlich 100 Bücher geschrieben hat über alles Mögliche, was mit Esoterik zu tun hat. Haben wir noch was? Wir müssen jetzt noch irgendwas mit O hinkriegen.
Ja, ist ganz schön peinlich, ne?
Finde
ich.
Oder?
Oder wir liefern das nach.
Otto. Nein, wir liefern überhaupt nichts nach. Wir gestehen unsere Ahnungslosigkeit, aber du hast ein Kärtchen gezogen für die Woche.
Es gibt auch so viele tolle Schriftsteller, aber ich weiß immer, mir fallen immer keine ein. Also, Vertrauen.
Hast du gezogen?
Ja, habe ich gezogen. Hm. Das finde ich ganz gut für die nächste Woche. Halte dich an dein inneres Wissen, statt dich an Äußeren zu orientieren. Löse dich von überholten Annahmen und deinem Bedürfnis, die kreativen Lebensprozesse kontrollieren zu wollen.
Mhm. Dann glaub, vertrauen wir mal darauf.
Gutes Motto für die nächste Woche,
dass
oder?
Dass es eine gute Woche wird. Die wünschen wir euch. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.